Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Der Religionsphilosoph Klaus Heinrich war ein Meister der freien Rede. Seine Vorlesungen kursierten als Tonbandmitschnitte und wurden zu begehrten Büchern. Der durch die digitale Revolution ausgelöste Umbruch und die Veränderung nahezu aller Lebensbereiche bewirkt, sagt er, kritisch.
Natürlich gibt Digitalisierung unendlich viel Möglichkeiten technischer Art, über die man vorher nicht verfügt hat. Aber es ist nicht der Fortschritt, den die Gattung als solche erfährt.
Klaus Heinrich ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Wir befragen den Autor Manfred Bauschulte zum Denken des Berliner Philosophen. Außerdem, Ferdinand von Schirach fordert mit seinem jüngsten Text Gott Haltung. Es geht um die aktive Sterbehilfe. Die ARD hat den Text filmisch inszeniert. Wir sprechen über die Glaubhaftigkeit der Umsetzung und blicken später mit Ulrich Domröse zurück auf seine Arbeit als Leiter der fotografischen Abteilung der Berlinischen Galerie. Sie besitzt eine der bedeutendsten Fotosammlungen Deutschlands. 1948 wurde in Berlin-Dahlem die Freie Universität gegründet und Klaus Heinrich hatte als Student seinen Anteil daran. Gut zwei Jahrzehnte später sollte er zu den dort Lehrenden gehören. Seine Vorlesungen am Institut für Religionswissenschaft waren legendär. Klaus Heinrich sprach frei, ohne Notizen. Er ging hin und her. Seine Zuhörer, und das waren nicht nur Studierende, konnten ihm beim Denken zusehen. Viele haben mitgeschrieben, irgendwann Tonmitschnitte gemacht und daraus entstanden in Buchform die Dahlemer Vorlesungen. Immer wieder aufgelegt, so wie Heinrichs erstes Buch, die Habilitationsschrift über die Schwierigkeit, Nein zu sagen. Am Montagmorgen ist der Philosoph im Alter von 93 Jahren gestorben. Manfred Bauschulte ist Religionswissenschaftler. Er hat viele Gespräche mit Klaus Heinrich geführt und diese in dem Buch über das Ende der neolithischen Revolution veröffentlicht. Guten Abend, Herr Bauschulte.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Bis zum Ende der 90er Jahre, über drei Jahrzehnte hinweg, hat Klaus Heinrich in Dahlem Vorlesungen gehalten. Als denkender Mensch ist er für mehrere Generationen von Studenten der Philosophie und der Religionswissenschaft prägend gewesen. Nur eine öffentliche Rolle spielte Heinrich eben nicht. Hat er das für sich abgelehnt?
Wir müssen, um das zu verstehen, erinnern an die Rolle der Inselstadt oder den Inselstatus Berlins bis 1989. Heinrich hat in Berlin gelesen, in einem Teil Berlins, im Westteil. Im Ostteil, könnte man sagen, stand ihm sogar eine andere Figur, ein anderer Philosoph, Wolfgang Heise, parallel gegenüber, mit dem er als junger Mensch befreundet war. Um seine öffentliche Rolle hat er sich wenig geschert. Worum es ihm ging, das waren die Stoffe, die er verhandelte in den Vorlesungen, also die er montags und donnerstags referierte. Das ging von den antiken Dramen, den antiken Philosophen bis in die moderne Poesie. Das ging über Grabskulpturen der Antike bis hin zu Max Beckmann, also modernen Malern und so weiter. Und die Stoffe waren es, die er traktierte, die ihn interessierten. Alles andere war darum herumgebaut, das spielte eine Rolle, aber es stand nicht im Zentrum.
Die haben ja zum Teil auch sehr poetische Titel, die Dahlemer Vorlesungen, Floß der Medusa, Dämonen beschwören, der Staub und das Denken. Was haben Sie persönlich, Herr Bauschulte, aus den Dahlemer Vorlesungen gezogen?
Naja, das ist so gezogen, ich ziehe weiter an Ihnen. Ich würde sagen, was die Erinnerung angeht, ich würde mich da beziehen auf seine letzte öffentliche Vorlesung. Das war im Sommer 1999. Da hat er, um das mal plastisch zu machen, hat er gelesen über den Stier des Phalaris. Phalaris war ein antiker Tyrann, der in Agrigent regierte und dort für sich einen riesigen Stier bauen ließ von einem Bildhauer mit Namen Perillaus. Und als dieser Stier gefertigt war von dem Bildhauer, ließ er den Bildhauer in den Stier einbauen und in dem Stier verbrennen. Diese sozusagen legendäre Figur, der Stier des Phalaris, war für ihn ein Symbol für den Umgang mit den Künsten in der Moderne, mit dem Umgang mit dem stellvertretenden Opfer von Künstlern, von Philosophen, von Intellektuellen, wie sie sozusagen hineingebannt sind in den Aufbau einer Gesellschaft und auch an deren Zerstörung teilhaben, schon von der Antike an, also ein Symbol. Und um das jetzt mal deutlich zu sagen, solche Symbole haben mich fasziniert, solche Vorstellungen, solche Stoffe haben mich fasziniert.
Freunde, die Heinrichs Vorlesungen besucht haben, haben mir erzählt, dass er scheinbar Entlegenes zu etwas Zentralem machen konnte. Alles war es wert, genauer betrachtet und in einen neuen Zusammenhang gebracht zu werden. War das so besonders an ihm als Lehrenden?
Genau, das war das sehr Besondere. Da war man nicht drauf gefasst, eben wie mit dem Stier des Phalaris. Das ist ein Stoff gewesen, der ging als Allgemeingut unter in den sozusagen in den gelehrten Traditionen. Aber solche Stoffe hochzuholen, wie auch zum Beispiel die Metamorphosen des Ovid, die sind bekannt, aber die einzelnen Segmente, die einzelnen Geschichten sozusagen transparent zu machen, sie nachzuerzählen und den Konflikt, der in den Geschichten steckt, den auszubreiten, das war singulär. Ja, wir haben ja heute den 100. Todestag von Paul Celan. Das konnte hingehen bis in die Analyse eines Kurzgedichtes von Paul Celan. Ja.
Auf welche Grundfragestellung ist Klaus Heinrich dann immer wieder zurückgekommen?
Die Grundfragestellung, und das ist eine provokante für heute, das ist die Psychoanalyse. Wir sind ja gerade rausgekommen, die kleinen Bändchen neu, seine Reden und kleinen Schriften. Und da fängt der erste Band an, da hat er auch jetzt im Frühjahr noch ein Nachwort dazu geschrieben. Anfang mit Freud heißt der erste Band in der neuen Reihe, in der neuen Folge. Ein Appell der Aussperrung bis 45 nicht eine zweite folgen zu lassen. Sein Appell richtet sich an den Universitätsbetrieb, richtet sich aber auch an Sie als mediale Operateure, die Psychoanalyse nicht fallen zu lassen. Also die Freudsche Psychoanalyse weiterzudenken, das heißt konkret Konflikte auszuleuchten, mit ihnen umzugehen, ja, statt die sozusagen der Manipulation oder der, wie man das heute halt so macht, preiszugeben, ja, der einfachen freien Verfügbarkeit. Sein Impetus war, die Psychoanalyse neu auf eigene Füße zu stellen, und die Psychoanalyse ist sozusagen das Movens seiner Fragestellungen.
Sie haben, Herr Bauschulte, Klaus Heinrich persönlich gekannt. Wie hat sich denn ein so feingeistiger Mensch, der auch malte, der zeichnete, der Gedichte schrieb, in unserer digitalen Welt zurechtgefunden?
Ja, ich finde das ganz einfach. Der hatte weder Fernsehen noch Internet, also noch Computer. Das heißt, er hatte Zeit zu zeichnen und zu malen und Gedichte zu schreiben. Und das ist eben einfach die Frage, die in Ihrer Frage drinsteckt. Lässt einem sozusagen die digitale Welt noch Zeit oder Geduld oder den Freiraum zu zeichnen, zu malen, Gedichte zu schreiben? Dieser Tätigkeit, seiner primären Tätigkeit, ging er sozusagen auf den Grund. Auch wenn er sich mit Plato beschäftigte oder bei all den Fragen, dann ging er diesen Fragen auf den Grund. Nicht, um sie sozusagen aus dem Fenster zu hängen, sondern sie erst einmal in eine Fragegestalt zu überführen. Und das war dann der Stoff, an dem man weiterarbeiten konnte.
Der Religionswissenschaftler Klaus Heinrich ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Er vertrat keine Schule und war vielleicht gerade deshalb eine Richtgröße für Studierende und andere, denen unser Dasein Fragen aufgibt. Ihnen, Herr Bauschulte, danke ich sehr für das Gespräch und wünsche einen guten Abend.
Danke Ihnen.
Ferdinand von Schirach ist Strafverteidiger, Erzähler, Essayist und Theaterautor. 5 Jahre nach seinem internationalen Erfolgsstück Terror ist im September sein jüngster Text Gott zeitgleich in Berlin und Düsseldorf am Theater aufgeführt worden. Und nun gibt es auch einen Film. Er war heute Abend in der ARD zu sehen. Im Februar diesen Jahres urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass jedem die uneingeschränkte Freiheit zusteht, selbstbestimmt zu sterben, und man dabei auf die freiwillige Hilfe Dritter zurückgreifen dürfe. Im Film wird das so diskutiert. Wir hören zuerst einen Arzt.
Wenn wir beim Sterben helfen, wird sich die Gesellschaft verändern. Wir werden anders über das Sterben denken.
Wer behauptet das?
Die Bundesärztekammer. Der Weltärztebund sieht das so. Ich persönlich glaube das auch.
Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen.
Herr Rechtsanwalt, bitte. Das ist ein ernstes Thema. Das eignet sich wohl kaum für Karlauer.
Aber eine Gefahr zu beschwören, heißt ja nicht, eine Sache zu widerlegen. Aber gut, ich versuche es anders. Warum wird sich die Gesellschaft denn verändern und wie?
Wenn wir also nun künftig eine solche Leistung anbieten müssen, dann wird es eine Ziffer in der Gebührenordnung dafür geben. Sterbehilfe 146,80 Euro. Wir müssen Ärzte im Studium dafür ausbilden. Professoren werden Seminare zum Töten halten. Das ist dann alles kein grauer Randbereich mehr. Das wird alles inmitten der Gesellschaft stattfinden.
Der Kritiker Bert Rebhandl ist bei mir im Studio. Er hat sich den Film über die Debatte um den assistierten Suizid angeschaut. Herr Rebhandl, ist es dem Regisseur denn gelungen, die unterschiedlichen Positionen dazu überzeugend zu problematisieren?
Ja, also in erster Linie ist es, glaube ich, Ferdinand von Schirach gelungen, und das ganze Projekt ging ja wirklich auch darum, dass eben in der Form einer Art von theatralisierter Gerichtsverhandlung oder nicht Gerichtsverhandlung, Expertenversammlung, sie hat aber eben so ein bisschen diese Anmutung eben mit Plädoyers und so weiter, ja, dass die unterschiedlichen Standpunkte dann auch mal dargelegt werden können, sodass das Publikum am Ende, das ja zu einer Abstimmung aufgerufen war, eine vernünftige Entscheidung treffen konnte.
Ist denn der Austausch von Argumenten für, sagen wir mal, einen Primetime-Film nicht doch ein bisschen etwas Spröde?
Tatsächlich wurde es dann in der Diskussion, die nachher dann gesendet wurde mit Frank Plasberg, gab es mehrfach den Ausdruck des Kammerspiels, und eigentlich ist das tatsächlich, glaube ich, ein bisschen spröde Primetime-Materie. Der Regisseur Lars Kraum, er hat sich bemüht, dass es ein bisschen filmischer wurde. Es sind erste Darsteller und Darstellerinnen des deutschen Films zu sehen gewesen. Alle haben sich ein bisschen bemüht, das auch individuell werden zu lassen. De facto hat Schirach nie ein Geheimnis drum gemacht. Es geht hier darum, Argumente gewissermaßen zu verkörpern.
Schirach hat seinem Text einen sehr allmächtigen Titel gegeben. Wer ist denn nun Gott?
Ja, ich finde, das ist fast die interessanteste Frage an dem Ganzen, denn es gibt in dem Ganzen, warum das Gott heißt, ist bis jetzt, finde ich, nicht richtig aufgeklärt. Gott ist in einer freiheitlichen Demokratie wie in Deutschland eine Privatmeinung letztendlich von jedem Einzelnen von uns. Und der einzige Gott, den ich erkannt habe, ist im Grunde Ferdinand von Schirach als Autor Gott, der die verschiedenen Positionen eben so arrangiert, dass alle gleich, nicht ganz gleichberechtigt, aber doch im Wettbewerb nebeneinander stehen.
Zum Ende des Films wurden die Zuschauer wie auch bei den Theateraufführungen eingeladen, ein Votum abzugeben. Finden Sie, dass die Einbindung des Publikums ein geeigneter Weg ist, gesellschaftliche Kontroversen zu lösen?
Prinzipiell ist das natürlich ein interessantes Modell. Allerdings glaube ich, dass das Parlament und die deutschen zuständigen Stellen nicht zufällig einen Ethikrat eingerichtet haben, der aus Expertinnen und Experten besteht. Ja. Und wenn das Publikum nun gewissermaßen zu einer sekundären, flankierenden Äußerung dazu aufgefordert wird, ist das prinzipiell schon einmal interessant. Ja. Wir leben allerdings in einer Gesellschaft, in der die Medien sehr stark inzwischen mit diesen ganzen Castings, mit diesen Votings, mit diesen Shows und so weiter das zu einem generellen Prinzip machen. Und ich glaube, in der ARD ist die Gefahr gering, aber prinzipiell ist nicht auszuschließen, dass man so etwas auch einmal versucht, in manipulativer Absicht auch einzusetzen.
Und wie hatten Sie sich, Herr Rebhandl, entschieden in dieser Frage, wem unser Leben gehört?
Ja, ich glaube, das war so ein bisschen die Achillesferse der ganzen Sache. Ich glaube, auch für mich ist klar, dass ich mich in dieser Sache auf die Seite der Freiheit gestellt hätte, so wie das Bundesverfassungsgericht eben auch. 70% der Abstimmenden haben das denn dann eben auch so getan. Und durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu Beginn des Jahres ist dem Film so ein bisschen fast vorgegriffen worden.
Also Sie hatten eben gerade die Zahl 70% erwähnt. 70% sind für die aktive Sterbehilfe, 30% haben sich dagegen entschieden. Glauben Sie, dass dieses Votum der Zuschauer, was heute Abend dann nach der Ausstrahlung eingesammelt wurde, einen Effekt hat auf die Politik?
Möglicherweise, die Politik wird das sicher wahrnehmen. Ich habe heute zufällig in der Taz einen Bericht gelesen, der mich dann doch ein bisschen frappiert hat, nämlich der Stand, dass das Gesundheitsministerium unter Jens Spahn de facto den Entscheid des Verfassungsgerichts bis jetzt eben nicht umsetzt, sich sogar eigentlich ein bisschen sträubt. Ja. Pointiert könnte man nun sagen, Spahn setzt hier seinen eigenen Gott, den Gott seiner persönlichen Weltanschauung, höher als das deutsche Recht. Ja. Und das ist etwas, was auf jeden Fall aufzuklären gilt, und da ist dieses 70-30 sicher dann auch ein Punkt.
Die ARD hat heute Abend Lars Kraumes Verfilmung des Textes Gott von Ferdinand von Schirach gesendet. Bert Rebhandl hat kritisch darauf geschaut. Dankeschön für den Besuch im Studio. In Fazit starten wir heute eine Reihe mit ungewöhnlichen Tatortgeschichten. Unsere Serie läuft bis kommenden Samstag. Einen Tag später feiert der Tatort dann sein 50-jähriges Jubiläum.
Geschichten vom Tatort.
Die Musik für unseren Jingle hat die bayerisch-japanische Band Kokonami geschrieben. Und man hört ganz kurz die Stimme von Josef Heinert. An einen Tatort-Drehtag erinnert er sich haarklein. Kein Wunder.
Ich hatte ein sehr schönes Erlebnis mit Ulrike Volkerts in Ludwigshafen. Ich musste über die Autobahn brettern. Sie saß auf dem Beifahrersitz. Hinten Kameramann, Fokuspuller, Tonangler. Und sie sagte mir immer an, wie ich zu fahren hatte, weil ich, also einerseits hatte ich keinen Führerschein, aus Gründen derzeit. Ich hatte aber auch keine Brille auf, das ging irgendwie nicht, hatte auch keine Kontaktlinsen und minus 4 Dioptrien. Sie sagte immer, okay, bisschen langsamer, okay, pass auf, jetzt müssen wir überholen, jetzt, Die drei Herren auf der Rückbank schwitzten Blut und Wasser und Ulrike war tiefenentspannt. Dann, ach, guck mal da, Polizeikontrolle, komm, fahr mal langsamer und winke. Die freuen sich immer, wenn sie mich sehen.
Josef Heinert, er hat an der Seite der Fernsehkommissarin Lena Odenthal alias Ulrike Volkerts Eindruck auf richtige Polizisten gemacht. Zurzeit spielt er den Ermittler Tiesler im Rostocker Polizeiruf. Wie es sich aber nun wirklich mit Realismus und Echtheit verhält, das fragt sich unser Tatortkritiker Matthias Dell in der ersten Folge seiner Geschichten vom Tatort. Und deshalb beginnt er mit einem ganz aktuellen Zitat aus dem Mockumentary How to Tatort. Es ist eine Dokumentation, die nur so tut, als wäre sie eine. Seit Freitag steht sie in der Mediathek der ARD.
Polizeitraining finde ich richtig toll. Denn wir wissen ja alle, dass beim Tatort eins an erster Stelle steht und das ist der Realismus.
Sagt Jasna Fritzi-Bauer in How to Tatort, einer vermeintlichen Dokumentation über die Arbeit am neuen Bremer Tatort. Mit dem Realismus ist es so eine Sache bei fiktionalen Filmen. Und war es im Tatort immer. Die Ansichten gingen auseinander schon am Anfang. Bei so verschiedenen Autoren wie Wolfgang Menge und Eberhard Fechner. Fechner dreht die 6. Tatortfolge, Frankfurter Gold, die im April 1971 als erster Beitrag des Hessischen Rundfunks zur Reihe ausgestrahlt wird. Fechner ist Dokumentarist. Sein Debüt, Nachrede auf Clara Heidebreck, macht ihn 1969 schlagartig bekannt.
Das war Clara Heidebreck. Geboren am 16. Juli 1896 in Berlin, evangelisch, ledig, ohne Kinder. Wohnhaft in Berlin-Wedding, Grüntaler Straße 59a, kleiner Aufgang.
Der Film rekonstruiert aus Dokumenten und Interviews die Biografie einer einsamen Frau, die sich mit Anfang 70 das Leben nimmt. Der Film ist so gut und eindrucksvoll, dass praktisch jeder Sender mit Fechner arbeiten will. Fechner interessiert sich damals für reale Verbrechen. Auch bei seinem Tatort Frankfurter Gold, der im Grunde das ist, was heute bei Streamingdiensten klicken soll. Ein deutsches True-Crime-Format.
Hoffentlich haben Sie mehr Spaß dabei als ich.
Spricht Klaus Höhne am Anfang der Folge direkt in die Kamera. Höhne spielt den Frankfurter Kommissar Konrad bis Ende der 70er Jahre. In Frankfurter Gold kommt er allerdings kaum vor. Es gibt auch keine Leiche. Denn der Filmemacher Eberhard Fechner entfaltet einen realen Betrugsfall, den er in Akten und Gesprächen mit den Beteiligten recherchiert hat. Mit Dokumenten, gespielten Interviews und nachgestellten Szenen.
Am 6. August 1943 wurde ich, Johannes Stein, als Sohn des Handelskaufmanns Emil Stein und seiner Ehefrau Luise, geborene Mecklein, in Darmstadt geboren.
Der Bankangestellte, der hier Stein heißt, hatte ein Schneeballsystem mit gefälschten Goldbarren unter reichen Menschen aufgebaut. Das Drehbuch speist sich fast wörtlich aus den Interviews, die Fechner mit Täter und Opfern geführt hat. Und zur Akribie des Filmemachers gehört, seinen Schauspielern Tonaufnahmen von den Figuren zu schicken, die sie spielen sollen. Um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sie klingen.
Businessman bin ich, wie es die Chinesen sind.
Also überhaupt nicht.
Ich werde Ihnen helfen, Doktor.
Und wie?
Ich bin der jüngste Bankdirektor der Welt.
Ach ja?
Während Fechners Filme der Wirklichkeit so nahe kommen, dass manchmal vor Gericht geklärt werden muss, ob sie dabei zu weit gehen, liegt Wolfgang Menge in der Hängematte der Fiktion. Der Drehbuchautor, später bekannt für Ekel Alfred und das Millionenspiel, hatte sich, ursprünglich nicht für den Tatort geplant, Einen James-Bond-haften Zollfahnder und Schwerenöter ausgedacht, der in Schnellzügen durch Europa reist.
Also angenommen, ich hätte so ein Mädchen wie Sie kennengelernt. Ich hätte ganz...
Ach, schon, wie Sie hier in Abteil reingekommen sind. Achtung, alle mal hier gucken. Hier kommt der unwiderstehliche...
Chrissy.
Bitte?
Ja, ich heiße Chrissy.
Im April 1970 wird Wolfgang Menge von einer Filmzeitschrift zur neuen ARD-Sendereihe Tatort interviewt. Wie das denn so sei mit der Arbeit?
Gestern war ich beim Süddeutschen Rundfunk. Die wollen ja in der ARD gemeinsam eine Tatort-Serie machen. Sogenannte echte Fälle. Die hatten zur gemeinsamen Besprechung einen Kriminalbeamten eingeladen. Mit dem haben wir uns dann unterhalten. Er hat uns fabelhafte echte Fälle erzählt. Aber nachdem er weg war, hatten wir dann doch was auszusetzen. Bei dem einen Fall fehlte uns dieses, beim anderen jenes. Und dann haben wir uns eben einen echten, ungeheuer komplizierten Fall ausgedacht.
Ausgedacht?
Ja.
Wozu brauchten Sie dann den Polizeibeamten?
Wegen der Echtheit.
Und morgen geht es in unseren Geschichten vom Tatort um die Beziehung der Theaterleute zu Fernsehkrimis haben. Wir schauen auf die Tatortfilme, die Michael Kehlmann, der Vater des Schriftstellers Daniel Kehlmann, gedreht hat.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Thorsten Japs.
Bei der Verleihung der International Emmy Awards in New York sind die Nominierten aus Deutschland leer ausgegangen. In der Kategorie Beste Schauspielerin war die 22-jährige Emma Bading für ihre Rolle als computerspielsüchtige Jugendliche in dem ARD-Spielfilm Play nominiert.
Die gebürtige Rheinländerin musste sich ihrer britischen Kollegin Glenda Jackson geschlagen geben für ihre Rolle im TV-Drama Elizabeth is Missing. Auch ohne Preis blieb die ARD-Erfolgsproduktion Charité in der Kategorie Dramaserien. Gewonnen hat dafür Daily Crime aus Indien. Emotional wurde es beim Award in der Kategorie Bester männlicher Schauspieler.
I'm so sorry. I didn't to protect you and Nathan. I didn't to keep you and Nathan safe. Okay? I'm sorry.
Den Preis bekam der heute 13-jährige Billy Barrett für seine Rolle in der BBC-Produktion Responsible Child, eine Geschichte über einen 12-Jährigen, der des Mordes angeklagt ist und die Frage aufwirft, inwieweit können Kinder für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden.
Aus New York, Antje Passenheim. Die Künstlerin Ruth Wolf-Rehfeld erhält den mit 50.000 Euro dotierten Gerhard-Altenburg-Preis 2021 des Lindenau-Museums in Altenburg in Thüringen. An die Künstlerin gehen 10.000 Euro, der Rest wird für eine Ausstellung ihrer Werke und einen Katalog verwendet. Wolf-Rehfeld wurde durch Schreibmaschinengrafiken bekannt, die seit den 1970er Jahren als ironische Auseinandersetzung mit ihrer Arbeit als Büroleiterin und Schreibkraft entstanden. Ihr Atelier im Berliner Bezirk Pankow war ein Treffpunkt der Kunstszene der DDR. Kopien ihrer Werke kursierten als Mail Art in der ganzen Welt. Mit der Wende beendete Wolf Rehfeld ihre künstlerische Arbeit, weil sie dafür keinen Bedarf mehr gesehen habe, erklärte das Lindenau-Museum. Der Komiker, Musiker und Schauspieler Karl Dall ist tot. Er starb heute im Alter von 79 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Dall hatte 1967 die Komödiantengruppe Insterburg und Co. mitgegründet, der er bis Ende der 1970er Jahre angehörte. Nach deren Auflösung begann er eine Solokarriere als Bühnenkünstler und arbeitete auch fürs Fernsehen, unter anderem für die ARD-Sendung Verstehen Sie Spaß oder die Formate Dallas auf RTL und Jux und Dallerei auf Sat.1. Mit Schlagern wie Diese Scheibe ist ein Hit und Millionen Frauen lieben mich landete er in den Charts. Als Schauspieler stand er in zumeist kleineren Rollen für diverse Komödien vor der Kamera, etwa für Sunshine Reggae auf Ibiza. In Interviews äußerte er sich öfter ironisch und hintersinnig über seine Karriere.
Das ganze Leben ist ein einziges Warten. Vielleicht hängt alles davon ab, was man in der Zeit macht, wenn man wartet.
Karl Dall hat seine Wartezeit ausgiebig genutzt. Heute ist er im Alter von 79 Jahren gestorben.
Neben der Malerei, Architektur und Grafik gehört die Fotokunst zu den Säulen der Berlinischen Galerie. Dass das Museum über eine der bedeutendsten fotografischen Sammlungen Deutschlands verfügt, ist Ulrich Domröse mit zu verdanken. Er hat die Fotobestände des Landesmuseums kuratiert und innerhalb von 3 Jahrzehnten erweitert. Nun verabschiedet sich Ulrich Domröse in den Ruhestand und bevor in der kommenden Woche Katja Reiche seine Nachfolge als Leiterin antritt, haben wir miteinander gesprochen. Guten Abend, Herr Domröse.
Guten Abend.
Sie, wie auch Katja Reiche, kommen ja von der Kunstwissenschaft. Wie haben Sie eigentlich zur Fotografie gefunden?
Ich habe von 1976 bis 1981 studiert an der Humboldt-Universität. Und Ende der 70er Jahre ist erstmals in der DDR auch die Fotografie als Kunst in öffentlichen Ausstellungen zu sehen gewesen, die große Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Und ich war neugierig darauf, kennenzulernen, womit man es da überhaupt zu tun hat, was Fotografie ist, ohne jemals eine Stunde mich damit beschäftigt zu haben, was ist eigentlich Fotografie, aber es war was Neues. Und es hat mich so interessiert, dass ich dachte, damit könnte ich mich beschäftigen, weil ich zu dieser Zeit überhaupt keine Lust hatte, im Museum zu arbeiten. Sondern ich wollte irgendwas Neues machen und dieses Medium war in aller Munde, weil die Fotografie in der DDR diese Rolle gespielt hat, dass man auf den Bildern etwas sehen kann über die Wirklichkeit der Welt, was man ansonsten so nicht zu sehen bekommt. Also das heißt, sie war ein junges Medium, wo junge Leute sich beschäftigt haben und das hat mich angezogen und ich dachte, gut, damit beschäftigst du dich.
Und was waren Ihre ersten Entdeckungen, was waren die ersten Bilder, an die Sie sich vielleicht noch erinnern oder auch die Begegnung mit Fotografinnen und Fotografen?
Das waren damals so kleine Ausstellungen, die in Kreis- und Clubhäusern und in kleinen Privatgalerien zu sehen waren. Und ich erinnere mich noch gut an Ausstellungen auf der einen Seite von den Grand Seigneur der DDR-Fotografie, Arno Fischer, mit seiner berühmten Serie über Berlin in den späten 50er Jahren. Und auf der anderen Seite die ganz Jungen, die zu dieser Zeit gerade angefangen haben. Das war so Ulrich Wüst, Gundula Schulze, Thomas Florschütz, solche Namen eben. Und die haben mich interessiert, auch wenn ich sie zu dieser Zeit häufig noch gar nicht verstanden habe, die Bilder.
Die Fotografiegeschichte der DDR ist in der Berlinischen Galerie ja ausgewählt dokumentiert. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Fotografen Ihnen Bilder gerne überlassen haben. Sie kannten sie ja dann auch alle gut.
Nee, die haben die mir nicht überlassen. Sondern ich habe mir als freischaffender Kunsthistoriker, sowas gab es in der DDR, durch ein Forschungsstipendium ergattert und habe versucht herauszufinden, was gibt es da überhaupt für eine Tradition der Fotografie und habe dafür, nachdem ich daran 2 Jahre rein theoretisch gearbeitet habe, die Leute besucht, mit denen gesprochen, es durchsetzen können, dass Gelder zur Verfügung standen, die Bilder anzukaufen. Das heißt, was diese Sammlung ausmacht, die heute in der Berlinischen Galerie ist. Diese Sammlung habe ich zusammengetragen in den 80er Jahren mit öffentlichen Mitteln, für die ich sozusagen ein Stipendium hatte.
Tolle Sache. 2012 ja. In Erinnerung geblieben die große Ausstellung, die geschlossene Gesellschaft, künstlerische Fotografie in der DDR. Die Galerie hat auch herausragende Arbeiten der zeitgenössischen Fotoszene erworben, Werkkomplexe von Michael Schmidt, der Bildernachlass von Christian Borchert sowie Arbeiten von Dieter Appel, Thomas Demand, Boris Michailow, Tobias Siloni oder Loredana Nemisch. Wie viel Geschick, Herr Domröse, wie viel Überzeugungskraft und Geld braucht es ja dann auch oft, um den Zuschlag zu bekommen?
Ja, also die wirklich guten Künstler, die gucken schon darauf, an wen sie verkaufen. Denen geht es wirklich nicht nur um Geld. Und die fotografische Sammlung der Berlinischen Galerie ist wirklich eine sehr gute Sammlung, die mein Vorgänger Janosch Fricot von 1979 an aufgebaut hat. Und damals gab es in West-Berlin Geld, und zwar relativ viel Geld. Und es war zu dieser Zeit auf dem Markt, wenn Sie so wollen, noch alles zu haben, sodass er in den ersten 15 Jahren vor allen Dingen, also die ganzen 80er Jahre hindurch, eine hochwertige Sammlung aufbauen konnte, die ganz schnell auch so einen Ruf hatte, dass es sich wirklich lohnt, in dieser Sammlung zu sein und in diesem Museum auszustellen. Das hat natürlich den Zugang zu den Künstlerinnen sehr erleichtert. Aber das hatte sich auch dann relativ schnell rumgesprochen, dass ich sowas selber ja schon gemacht hatte für den Osten in den 80er Jahren. Und eigentlich war das überhaupt kein Problem. Das heißt, die Künstler, die ich angesprochen habe und deren Bilder ich haben wollte, die haben alle gerne verkauft an das Haus.
Die Porträts und die Stadtfotografie sind auch sehr stark in der Berlinischen Galerie vertreten. Wie viel war bzw. ist denn da noch zu tun bei der Pflege und auch Erweiterung der Sammlung von historischen Stadtaufnahmen?
Ach, das hört ja nie auf. Wir sind sehr gut, etwa so von 1880 an. In der Zeit davor aber, da fehlt uns noch vieles. Und das findet man immer wieder auch in Auktionen heute. Da kann man im Verhältnis zu der Kunst in der Fotografie, die sonst ja bei den so großen Namen wie Wolfgang Tillmanns und ähnlichen ja wirklich astronomische Höhen erreicht hat, da kann man mit relativ wenig Geld noch kaufen. Und wir haben das große Glück in der fotografischen Sammlung, das heißt in der Berlinischen Galerie überhaupt, dass wir seit 3 Jahren einen festen Ankaufsetat endlich haben, mit dem es uns jetzt auch möglich ist, solche historischen Arbeiten zu kaufen aus Auktionen heraus. Und das wird eine Aufgabe sein, die meine Nachfolgerin Katja Reich unternehmen muss, weil das in der Vergangenheit kaum gelungen ist. Das heißt, in Auktionen zu kaufen und so, dafür war das Geld nicht da. Wenn wir Geld bekommen haben, dann vor allen Dingen für die Künstlerförderung. Und die Künstlerförderung hieß immer zeitgenössische Fotografie, also sagen wir 15 Jahre von dem Augenblick des Kaufens an zurückgedacht, höchstens 20 Jahre und alles, was davor lag, eben nicht. Dafür musste man privates Geld auftreiben, irgendwelche Sponsoren suchen und das war immer ein großer Aufwand. Das ist bis heute hin ein unheimliches Unternehmen.
Sie werden, Herr Domröse, nach 29 Jahren sehr engagierter Tätigkeit Ende der Woche das Museum verlassen. Wenn Sie zurückblicken, welcher Ankauf war denn für Sie der größte Erfolg?
Also in den letzten Jahren auf jeden Fall der Fotograf Umbo. Wir haben den Nachlass von Umbo mit 2 anderen Museen gleichzeitig gekauft oder zusammen gekauft. Das war das Sprengelmuseum Hannover und das Bauhausarchiv. Das heißt, diese 3 Institutionen haben sich zusammengetan, um eine riesige Summe aufzubringen, um den Nachlass von Umbo, diesen großen Künstler der Moderne, ankaufen zu können. Wir haben 9 Jahre daran gearbeitet, das hinzubekommen. Und dann ist es gelungen. Und im vergangenen Jahr ist diese Ausstellung dann in Hannover und in diesem Jahr bei uns in der Berlinischen Galerie gelaufen. Das war in den letzten Jahren ein ganz großer Fischzug.
Ulrich Domröse hat fast 2 Jahrzehnte lang die fotografische Sammlung der Berlinischen Galerie geleitet und ist dem Museum seit bald 30 Jahren verbunden. Ich wünsche Ihnen, Herr Domröse, alles Gute für die Zeit im Ruhestand und bedanke mich für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Ja, und um die Kunst ist es merklich still geworden. Museen sind geschlossen, Messen wurden abgesagt, langfristig geplante Ausstellungen bleiben im Dunkeln. Nur Galerien und Projekträume dürfen weiterhin Besucher empfangen. Die Stimmen der Künstlerinnen und Künstler sind kaum noch wahrnehmbar, selbst in einer Stadt wie Berlin, in der die kreative Energie bisher vibrierte. Simone Reber wollte wissen, wie die Pandemie die Perspektive verändert und befragte Künstlerinnen und Künstler, die an der momentan ebenfalls geschlossenen Ausstellung Studio Berlin im Technoclub Berghain beteiligt waren.
Ich habe aus einer Verzweiflung angefangen zu malen, aber der Malprozess selber hatte mit ganz viel Zeit und Ruhe und geerdeten Haltung zu tun.
Im Frühjahr hatte Djivili eine Stippvisite bei einem Künstlerfreund in Casablanca geplant, als Marokko den Lockdown verhängte. Für wie lange war ungewiss. Ihr Gastgeber hatte freie Leinwände übrig. Statt Farbe wählte sie Kaffee zum Malen.
Die Serien heißen Intervall und Insomnia. Und ich fand auch dieses Insomnia, dieses Kaffeewachsein, hat irgendwie für mich auch was mit so einem Schwebezustand zu tun. Man ist nicht wach, man schläft nicht, aber irgendwie auch mit so einer ungewissen Nervosität.
Das Werk der in Korea geborenen Künstlerin handelt von Spuren. Deshalb fragt sich Djivili, welche Spuren Corona in der Gesellschaft hinterlassen wird. Was es bedeutet, wenn man Menschen nur mit Maske kennenlernt.
Oder dass man sich auch nicht mehr eben so umarmt und sich auch nicht mehr in Gruppen trifft. Ob das die Gesellschaft verändert, unsere Freundschaften verändert. Ich meine das auch nicht nur negativ. Das ist einfach nur eine interessante Beobachtung, weil definitiv wird diese Zeit auch ihre Spur hinterlassen.
Jonas Brinker war im Frühjahr auf der Sinai-Halbinsel und beobachtete mit der Kamera ein Rudel wilder Hunde, als die Pandemie die Welt veränderte.
habe mich so zu denen gesetzt, habe irgendwie geschaut, dass sie sich an mich gewöhnen. Und das war eigentlich total spannend, weil ich eigentlich so ein Teil von deren Welt wurde, während halt so parallel in der Menschenwelt dann sozusagen auf einmal alles auf Untergang zulief.
Sein Film, der ebenfalls im Berghain auf Zuschauer wartet, respektiert die fremde Lebenswelt und passt sich der Zeit der Hunde an, wenn sie auf dem Hügel ruhen und über die Landschaft schauen.
Da können wir auch als Künstler irgendwie anknüpfen, so eine Sensibilität für die Umwelt zu bekommen und einfach auch diesen anderen Spezies, mit denen wir uns halt den Planeten teilen, auch eine gewisse Aufmerksamkeit zu schenken.
Zurück im Corona-Berlin hat Jonas Brinker den Balkon seiner Neuköllner Wohnung in eine grüne Wildnis verwandelt. Aber er spricht auch von der kriechenden Paranoia, die mitunter die Kreativität blockiert. Im November war er mit seinem Film bei einem Festival in Florenz eingeladen. Das fand nur online statt. Vielleicht, sagt der Künstler, können wir vom Virus lernen, die Kunst mehr in die Gesellschaft einzuschleusen.
Ich hatte da so ein ganz interessantes Gespräch jetzt im Rahmen auch dieses Filmfestivals mit Omar Fast über eine frühe Arbeit von ihm, wo er im Grunde in Manhattan in Videotheken Videos ausgeliehen hat und dann den Inhalt im Grunde überspielt hat, insofern, dass er eigentlich so ein kleines Voice-Over oder sowas in verschiedene Filme eingebaut hat und die dann zurückgegeben hat in dieses System. Und eigentlich im Prinzip sprach er auch darüber, ist er auch eigentlich wie so ein Virus, der halt im Prinzip die DNA dieser Inhalte umschreibt und diesem System wieder zuführt.
Das dritte Gespräch, das mit der Fotografin Ketuta Alexi Meskishvili, war eigentlich im Atelier geplant. Aber die Lehrerin ihrer Tochter wurde positiv getestet. Jetzt antwortet die Künstlerin am Telefon mit dem kleinen Sohn auf dem Arm. Ihr Mann ist auch Künstler. Als im Frühjahr alle Ausstellungsorte schlossen, stellten beide alles in Frage.
That included kind of thinking about.
Dazu gehört auch, darüber nachzudenken, warum man diese Arbeit überhaupt macht. Ich persönlich habe gemerkt, dass es absolut notwendig ist, weil die Kunst der einzige Ort ist, an dem ich Luft bekomme und Freiheit spüre.
Tags kümmerte sich Ketuta Alexi Meskishvili um die Kinder, die zu Hause waren. Abends fotografierte sie Blumen mit der Polaroid-Kamera.
The reason that flowers also started having a higher symbolic value was because despite
Blumen haben einen höheren symbolischen Wert bekommen. Trotz des Gefühls, dass alles um uns herum zusammenbricht, haben sie ihre Schönheit bewahrt angesichts von Verzweiflung und Desaster. Die Natur hat einfach weitergemacht.
They went on. Nature went on.
Ketuta Alexi Meskishvili ist in Tbilisi geboren und hat in New York studiert. Ihre Fotografie lebt von Perspektivverschiebungen. Mit Corona ist für sie deshalb auch Hoffnung verbunden.
Everyone was relieved that things stopped because this sense of
irgendwie waren alle erleichtert, dass alles angehalten wurde. Denn wir Künstler fühlten diese Untergangsstimmung. Das Virus hat die Risse im System angegriffen, die bereits bestanden. Ich hoffe, das bringt echte Veränderung.
Prior to coronavirus. And I hope that it brings about real change, but we shall see.
Die Kunst im Schwebezustand sucht nach einem anderen Verhältnis zu Natur und Gesellschaft und nach einem neuen Umgang mit Nähe und Zeit.
Im Dezember erscheint der Katalog zur Ausstellung der Boros Foundation, Studio Berlin im Techno Club. Das über 500 Seiten dicke Buch kann man beim Distanzverlag bestellen. Es kostet 34 Euro. Die Feuilletons vom Dienstag hat Hans von Trotha schon gelesen. Ins Auge fiel dies.
In der FAZ fragt der Philosoph Christoph Pomian, wie schlecht steht es wirklich um die Zukunft der Museen? Auch diese Antwort diktiert die Pandemie. Neben der Vernichtung von Menschenleben und der schweren Belastung der Wirtschaft ist eine ihrer gravierendsten Folgen, dass sie die Zukunft unvergleichlich unberechenbarer gemacht hat als zuvor. Und? Da die Zukunft eine Serie von Katastrophen sein wird, werden die unglücklichen Menschen, die sie durchleben müssen, auf jeden Fall andere Sorgen haben, als sich für die Überreste einer Vergangenheit zu interessieren, die Schuld an ihrer unheilbaren Notlage ist. Sicherlich ist die radikale Ökologie auch ein anthropozentrischer und futuristischer Glaube. Sie ist aber auch ein radikaler Antihumanismus. Als solcher verweigert sie den Museen jegliche positive Bedeutung. Sie kann sie nur als Tempel eines Glaubens ansehen, der bekämpft und beseitigt werden muss. Deren Zukunft ist infolgedessen weit weniger sicher, als man es sich vorstellen möchte. Der einzige Trost? Nach Pomian. Seit der Zeit der astrologischen Prognosen geht bekanntlich jeder, der sich erkühnt, über die Zukunft zu sprechen, auch das Risiko ein, sich schwer zu irren. hoffen wir, dass dies auch für unseren Fall gilt. Vielleicht gilt das ja auch für den Fall von Yannis Varoufakis, dem griechischen Popstar einer Politkultur in Krisenzeiten. Er hat ein Buch geschrieben, einen Roman, Another Now. In der Welt gibt er zu Protokoll: Ich wollte ein Buch schreiben, das die Frage beantwortet, okay, wenn Sie den Kapitalismus nicht mögen, was ist dann die Alternative? Also habe ich meine Vorstellung davon ausformuliert. Und warum als Roman? In einem Roman kann man verschiedene Standpunkte in verschiedene Charaktere einbringen. Als ich etwa die Hälfte geschrieben hatte, so der Romancier, wurde mir klar, dass diese Charaktere ein Eigenleben führen. Und sie sind mir entkommen, als ich das Gefühl hatte, dass sie alles gegeben hatten. Als das Buch fertig war, habe ich sie wirklich vermisst. Klingt wie eine ideale Lockdown-Beschäftigung. Direkt nach ihr befragt, bürdet Varoufakis der Zukunft übrigens ebenso viel menschenfreundliche Kreativität auf wie Christoph Homian in der FAZ. Er glaube nicht, dass wir das, was er sich wünscht, noch erleben. Andererseits meint er dann, wer hatte sich noch 1985 vorstellen können, dass die Sowjetunion zusammenbricht? Und sie ist zusammengebrochen. Jemand, der kurz vor der Französischen Revolution gelebt hat, hätte sich nie vorstellen können, dass das möglich ist. Genauso wie bei der Oktoberrevolution oder beim Zusammenbruch der Wall Street im Jahr 2008. Das hat auch keiner erwartet. Also hoffen wir, dass uns das Leben überrascht. Hoffen wir, dass die Zukunft deutsche Feuilletons liest. Die Taz ist übrigens bescheidener und kümmert sich um die nähere, ja um die allernächste Zukunft, sprich um Weihnachten. Ambros Weibel bleibt die Beobachtung vorbehalten, eigentlich ist Weihnachten ja nichts anderes als ein Lockdown. Die Geschäfte sind zu, die Museen an den Feiertagen auch, keine Zeitungen werden konsumiert oder produziert, sehr wichtiger Punkt. Die Außenwelt bleibt mal draußen und neben genug Ente, Edeltofu und Plätzchen ist auch genug Klopapier da. Tobias Schulze hat in derselben Taz eine radikale Idee, wie man dieses Gemeinschaftserlebnis retten kann. Und wieder liegt das Rettende in der Zukunft. Schulze schlägt den 21. Mai vor. Ja, die Verlegung des 24. Dezember auf den 21. Mai. Weihnachten, meint er, wäre in diesem Fall für viele Menschen einsam, das stimmt. Aber dazu käme ein bisschen Hoffnung, eine tröstende Aussicht auf ein langes Wochenende in einem halben Jahr, wenn die Großeltern geimpft, die Temperaturen gestiegen und die Infektionszahlen gesunken sind. Ganz unzynisch, meint Schulze, dann kann jeder nachholen, was er will. Das Familientreffen mit Baum oder ohne, das Fußballspiel oder die drei Tage im Club. Und wenn es dann sein muss, sogar mit Böllern. Sobald sie in der Zukunft liegen, bekommen die Dinge diesen Zusatzmodus. Könnte ja alles auch gut werden. Oder schön. Für die Gegenwart helfen diese Visionen allerdings, so viel sei gewarnt, bedingt.
Hans von Trotha nach der Lektüre der Kulturseiten vom 24. November. Ich bin Sigurd Brinkmann und sage Tschüss, bis morgen.